das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Es sind Schicksalstage für SPD-Chefin Andrea Nahles und gleich für die ganze Partei mit. Allein dieser Tag zeigte wieder, wie schlecht es um die Sozialdemokraten nach den Europawahlen steht. Heute hat sich Andrea Nahles mit ihren Fraktionskollegen zu einer Sondersitzung getroffen. Zu besprechen gab es einiges. Stundenlang saßen sie zusammen. Und die Stimmen derer, die sich gegen die SPD-Chefin und Vorsitzende der Fraktion im Bundestag stellten, mehren sich heute. Am Ende steht die Frage, kann sie bleiben oder muss sie gehen? Das wird sich am kommenden Dienstag entscheiden. Andrea Nahles hatte selbst vorgeschlagen, sich der Fraktion in einer vorgezogenen Wahl zu stellen. Ob sie dabei Konkurrenz bekommen wird, auch darüber herrscht Unklarheit. Christian Feld über eine Partei mit ungewisser Zukunft.
Es gibt diese Tage, an denen das Vergnügen sehr ungerecht verteilt ist. Während die Reichstagsbesucher ihren Platz an der Sonne genießen, sucht eine Etage tiefer die SPD den Weg aus dem Tal der Tränen. In Teilen der Partei ist der Unmut groß, seit Andrea Nahles die Abstimmung über den Fraktionsvorsitz vorgezogen hat.
Ich kann das zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht nachvollziehen. Wir hätten im September eine Wahl gehabt des ganzen Fraktionsvorstandes. Und für mich ist das kein Zeichen von Führungsstärke, wenn man jetzt sozusagen sagt, innerhalb von einer Woche will ich jetzt mal die Vertrauensfrage quasi gestellt haben. Ich hätte es so nicht getan.
Am Mittag hatten sich die Genossen aus Nordrhein-Westfalen getroffen, eine Hochburg der Nahles-Kritiker. Würden sie die vorgezogene Abstimmung noch verhindern können? Kein Wort von Achim Post, dem Ambitionen nachgesagt werden, Nahles an der Fraktionsspitze zu beerben. Kein Kommentar auch von Nahles Vorgänger als Parteichef Martin Schulz. Will er Fraktionschef werden? Am frühen Nachmittag wird eine persönliche Erklärung öffentlich. Nein, er werde nicht kandidieren. Und nein, er habe nicht aus einem vertraulichen Gespräch mit Nahles geplaudert. Er nicht. Am Nachmittag. Auf der Fraktionsebene wird es voll, eine Besuchergruppe aus Hamburg. Der Beginn der Fraktionssitzung verzögert sich derweil. Eigentlich ist die für 15 Uhr angesetzt. Doch los geht es mit einer Stunde Verspätung. Von Andrea Nahles weiterhin kaum Bilder, auch kein Statement vorher. Sehr ungewöhnlich das alles. Der Unmut bei den Kritikern bleibt.
Ich gehe davon aus, dass es zur Abstimmung kommt, dass also wir wahrscheinlich nächste Woche Dienstag über den Fraktionsvorsitz entscheiden müssen.
Und das heißt für Sie?
Also für mich ist derzeit nicht vorstellbar, der Fraktionsvorsitzenden mein Vertrauen auszusprechen.
Wie gut, dass die SPD vorbereitet ist. Es wird eine lange Sitzung, an der nur die Abgeordneten selbst teilnehmen dürfen. Nach fast 5 Stunden kein Gegenkandidat zu Nahles in Sicht.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele, die im Hintergrund auch mit der Presse sagen, Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende. Gleichzeitig ist aber auch niemand bereit zu kandidieren. Das finde ich persönlich feige. Daher ist es richtig, dass Andrea Nahles jetzt die Machtfrage gestellt hat.
Nach Ende der Sitzung will sich niemand äußern. Am Dienstag sehen sie sich alle wieder, genau hier.
Oliver Körr in Berlin, wir haben es gesehen. Heute ging die Sondersitzung ziemlich lang. Was meinen Sie, wird sich Andrea Nahles bei so viel Gegenwind im Amt halten können?
Ja, das ist die große Frage und der Antwort sind wir auch nach dieser langen Fraktionssitzung nicht wirklich näher gekommen. Wir hören aus der Sitzung, dass es Kritik an Andrea Nahles gegeben hat, inhaltliche wie personelle Kritik, dass es aber genauso Unterstützung für Andrea Nahles gegeben hat, dahingehend, dass sie nicht allein für inhaltliche Fehler verantwortlich gemacht werden kann und eben auch explizit Rückendeckung für die Wahl zur Fraktionsvorsitzenden für Andrea Nahles gegeben hat. Wie die Mehrheiten da verteilt sind, das lässt sich sehr schwer abschätzen. Und so kann man an diesem Abend nur sagen, wir müssen bis zum Dienstag warten. Da wird auf jeden Fall abgestimmt. Das hat der Fraktionsvorstand beschlossen, ob mit oder ohne Gegenkandidat. Und dann wird das Ergebnis feststehen.
Aber wer könnte denn am Ende gegen Sie antreten?
Ja, nachdem sich Martin Schulz, der immer wieder als möglicher Gegenkandidat genannt wurde, heute selbst aus dem Rennen genommen hatte, blieb Matthias Mirsch, der Partei Linke aus Niedersachsen. Der ließ aber durchblicken, dass er nicht gegen Andrea Nahles antreten wolle, sondern nur, falls sie zurückzöge. Und danach sieht es nun wirklich nicht aus. Bleibt Achim Post, Fraktionsvize aus Nordrhein-Westfalen, der immer wieder genannt wird, dem Ambitionen nachgesagt werden. Allein, er ist heute nicht aufgestanden in der Fraktionssitzung und hat das erklärt. Auch danach hat er es nicht erklärt, wie im Übrigen auch niemand anders das erklärt hat. Bis Dienstag hat aber jederzeit jedes Mitglied der Fraktion sich zu melden. Und dann sehen wir, ob es einen Gegenkandidaten gibt.
Die Regierung hat ja nach der Europawahl ohnehin genug zu tun. Was macht denn dieser Machtkampf mit der GroKo?
Der lässt vor allen Dingen die beiden Parteien, CDU und SPD, ziemlich alt aussehen. Nachdem sie bei den Wahlen am Wochenende erheblich gerupft worden sind, ist es jetzt so, dass keine der beiden Parteien wirklich eine Strategie hat, wie die Wähler zurückgewonnen werden können. Keine Strategie hat, wie man junge Wähler überhaupt wieder gewinnen kann. Und jetzt sind auch noch die beiden Parteivorsitzenden Nahles und Kramp-Karrenbauer nicht wegen einzelner Fehltritte oder Aussetzer, sondern mittlerweile auch insgesamt in die Kritik geraten. Und das alles vor Klausurtagungen, die am Sonntag bzw. am Montag bei CDU und SPD stattfinden. In dieser Gemengelage kann man nur sagen, das werden wohl ziemliche Krisenklausurtagungen werden.
Vielen Dank, Oliver Körn, Berlin. Neben dem teils vergifteten Klima innerhalb der SPD muss sich die Partei als Teil der Großen Koalition vor allem um das echte Klima kümmern. Im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 haben sich 195 Staaten inklusive Deutschland darauf verpflichtet, die Erderwärmung um nicht mehr als 2 Grad Celsius ansteigen zu lassen. Dafür hat sich Deutschland ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, bis 2050 den CO2-Ausstoß um 95% zu verringern gegenüber dem Niveau von 1990. Also fast klimaneutral zu sein. Das Ganze soll schrittweise passieren. Bis 2030 sollen 55% erreicht werden. Der erste Schritt soll kommendes Jahr gemacht werden, also 2020 minus 40%. Doch das ist gar nicht zu schaffen. Denn 2018 lag die Einsparung geschätzt bei lediglich knapp 31%. Und wie das Treffen des Klimakabinetts der Bundesregierung heute in Berlin zeigte, auch wenn der Druck nach der Europawahl noch gestiegen ist, auf eine Entscheidung muss man warten. Kilian Pfeffer.
5:12 ist längst vorbei. Und effektiver Klimaschutz dringend nötig, fordert einmal mehr die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Heute Morgen vor dem Kanzleramt. Drinnen tagt zum zweiten Mal das sogenannte Klimakabinett.
Wenn das Klimakabinett heute herauskommt und wieder nichts vereinbart hat, vor allem vor der Sommerpause jetzt wirklich Beschlüsse zu treffen, dann stellt sich wirklich die Frage, ob diese Regierung den Klimaschutz ernst nimmt.
Und tut sie das? Im Fokus diese vier, die Unionsministerinnen und Minister für Wirtschaft, Bau, Landwirtschaft und Verkehr. Der Finanzminister und die Kanzlerin berieten mit und sprachen erstmals über konkrete Maßnahmen zur CO2-Reduktion, über Förderprogramme für Elektroautos oder Steuervorteile für Gebäudesanierung. Tatsächlich beschlossen wurde nichts. Die Bundesumweltministerin sieht trotzdem erste Erfolge.
Ich bin sehr zufrieden, dass wir jetzt in einem Arbeitsmodus sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich muss aber auch darauf achten, dass wir uns hier kein X für ein UFO machen, sondern dass am Ende wirklich eine Reduktion steht, dass wir die Maßnahmen auf den Weg bringen.
Svenja Schulze, SPD, war vorangeprescht. Sie will per Klimaschutzgesetz festlegen, wie stark die Ressorts den Treibhausgasausstoß verringern müssen und was es sie kostet, wenn ihnen das nicht gelingt. Ansonsten drohen Strafzahlungen an die Europäische Union. Wirtschaftsminister Altmaier, CDU, hielt von diesen Plänen bisher wenig.
Die Umweltministerin hat einzelne Vorschläge auf den Tisch gelegt. Die sind in einigen Bereichen vielleicht mehr und in anderen weniger zielführend. Darüber diskutieren wir, aber das tun wir zunächst innerhalb der Bundesregierung.
Heißt wohl, gestritten wird weiter, wenn auch nicht öffentlich. Die Regierung steht enorm unter Druck. Sie muss beim Klimaschutz liefern, auch wegen Protesten wie Fridays for Future. Doch die SPD wittert eine Chance, sich zu profilieren.
Wir treiben jetzt Entscheidungen einfach voran. Wir können uns nicht es leisten, wenn die CDU unentschlossen ist, was sie eigentlich machen will, dort zuzugucken, sondern die SPD ist der Treiber da beim Klimaschutz. Und deswegen muss das jetzt zu einer Entscheidung herbeigeführt werden, so oder so.
Doch das ist nicht passiert. Ein schwaches Signal findet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung.
Ich denke schon, dass die Politik alle Hebel in der Hand hat, zu zeigen, dass sie handeln kann. Dafür ist sie ja an der Regierung, hat das in der Vergangenheit leider zu wenig getan. Deswegen sind die Menschen ja auch so unzufrieden. Jetzt kann man gut gegensteuern, man kann zeigen, dass man handeln will. Das bleibt leider aus und deswegen werden die Menschen auch weiterhin frustriert sein.
Im September erst will die Bundesregierung eine Grundsatzentscheidung über Gesetze und Maßnahmen treffen. Es ist offen, wie verbindlich das dann sein wird. Auch das kein starkes Signal.
Weniger CO2. Doch wie? Poröses Gestein wie dieses, das ist Sandstein, kann Kohlendioxid aufsaugen wie ein großer Schwamm. Hunderte Meter unter der Erde ließe sich das Gas dann speichern im sogenannten CCS-Verfahren. Diese unterirdische Aufbewahrung ist allerdings bei vielen Deutschen so unbeliebt, dass der Einsatz der Technik eigentlich begraben wurde. Doch nun könnte sich Kanzlerin Merkel vorstellen, CCS doch zu nutzen, um damit einen Schritt Richtung Klimaziel zu schaffen. Und so wird sich auch das Klimakabinett, über das wir gerade berichtet haben, damit befassen. Wie das Speichern von CO2 praktisch aussieht und welche Gefahren befürchtet werden, zeigt Robert Holm in Brandenburg.
Hier, mitten in Brandenburg, im kleinen Kätzin, haben es Wissenschaftler vorgemacht. CO2, das Gas, das keiner haben will, haben sie hier in die Kätziner Erde gepresst. 76.000 Tonnen in 600 Metern Tiefe.
Alle Überprüfungen, alle Maßnahmen haben gezeigt, dass es dort bleibt, wo es bleiben sollte.
Doch die Forscher von Reinhard Hüttel sind schon lange nicht mehr draußen in Kätzin. Das Büro seines Forschungsinstituts dort steht leer. Das Projekt Carbon Dioxide Capture and Storage, kurz CCS, beendet, schon vor 2 Jahren.
Ich bedauere das zutiefst, weil ich in der Tat der Auffassung war und bin, CCS ist ein Weg, ein Verfahren, zumindest über eine gewisse Zeit CO2 aus den Emissionen herauszunehmen, sie zu lagern, um sie eben nicht in der Deponieatmosphäre dort abzulagern.
5 Jahre lang rollten hier täglich 2 bis 3 Lkw an, brachten CO2 aus Braunkohlekraftwerken und aus der Lebensmittelindustrie. Und das wurde über Rohre in die Erde gepresst, 600 Meter tief in Sandstein. Die Schicht aus Tongestein darüber sollte das Austreten des CO2s verhindern. Viele Menschen in der Region hatten Angst um ihre Böden, um ihr Grundwasser, demonstrierten sogar vor dem Bundesrat. CCS machte deutschlandweit Schlagzeilen. Die Stimmung drehte sich gegen diese Technik.
Dass das CO2 nicht an Ort und Stelle bleibt, dass das CO2 Prozesse auslöst, die wir dann nicht mehr zurückholen können, die wir dann nicht mehr beeinflussen können. Ja. Und drittens natürlich, dass wir Landstriche verlieren, in denen dann dieses CO2 wieder hochkommt.
Diese Ängste seien unbegründet, sagen die Geologen, die hier in Kätzin geforscht haben. Sie hätten gerne weitergemacht. 20-30% der heutigen CO2-Emissionen könnten mit CCS in der Erde gespeichert werden, schätzt Reinhard Hüttel.
Wir nutzen die Rahmenbedingungen, die Geologie, die Erdgeschichte in ihrer Entwicklung für solche Zusammenhänge uns vorgegeben hat.
Wir produzieren Müll, den wir entsorgen müssen. Ob das Atommüll ist, ob das CO2 ist, ob das Plastik ist. Davon muss man wegkommen.
CO2 ablagern im Kampf gegen den Klimawandel? Es wird wieder darüber geredet, über das, was Sie hier in Kätzin vorgemacht haben.
Und die Klimapolitik der Bundesregierung kommentiert Jan Rubner vom Bayerischen Rundfunk.
Dieser Warnschuss war nun wirklich nicht mehr zu überhören. Bei der Europawahl hat es ordentlich geknallt für Union und SPD. Und aus dem aufsteigenden Rauch konnte man lesen, mehr Klimaschutz gewünscht. Nun ist das keine Überraschung, denn schon die Fridays for Future Demos haben deutlich gemacht, dass eine starke Bewegung die Regierung zum Handeln zwingt. Deswegen auch das eilig zusammengezimmerte Klimakabinett. Die Ergebnisse sind mager. Die Beteuerung, dass Deutschland zu seinen internationalen Klimaverpflichtungen stehe. Außerdem ein Sammelsurium altbekannter Vorschläge für Gebäudedämmung, für Elektroautos, für billigere Bahntickets und so weiter. Pläne für eine CO2-Abgabe hingegen oder ein Klimaschutzgesetz bleiben vorerst in der Schublade. Die GroKo zankt lieber. Tatsächlich hoffen die Koalitionäre noch immer, dass es reicht, an ein paar kleinen Schrauben zu drehen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Dabei geht es um das Ende eines Wirtschaftssystems, das fossile Ressourcen verfeuert und Energie verpulvert. Und dieser Systemwechsel wird natürlich schmerzhaft sein. Denn das heißt, sofort aus der Kohle aussteigen, keine Billigflüge mehr, keine intensive Tierhaltung. Doch warum sagt das keiner? Eben, weil es wehtut. Die SPD hadert mit der Energie- und Klimawende, weil der Kohleausstieg oder teures Benzin vor allem ihre Wähler hart treffen würde. Die Union wiederum will Unternehmen schonen. Dabei müssten beide endlich ehrlich sein. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Jeanne Rubner kommentierte. Auf diesen Mann haben die Kritiker von US-Präsident Trump so viele Hoffnungen gesetzt. Robert Mueller. Als Sonderermittler nahm er mögliche Verbindungen von Trumps Wahlkampfteam mit russischen Stellen unter die Lupe. Als Mueller Ende März seinen Abschlussbericht veröffentlichte, sahen sich viele in ihrer Kritik am Präsidenten bestätigt, hätten sich aber noch mehr Stoff gegen Trump gewünscht. Und so wurde der heutige kurzfristig anberaumte Auftritt des Sonderermittlers mit Spannung erwartet. Würde er noch einmal nachlegen und auch bereit sein, seine Untersuchungsergebnisse vor dem Kongress zu erklären? Mueller sprach dann endlich, um allerdings nicht allzu viel zu sagen. Stefan Niemann.
Für Wirbel sorgte in Washington die äußerst kurzfristig angekündigte Stellungnahme Robert Muellers. Noch nie hatte der FBI-Sonderermittler öffentlich über seine Ermittlungen zur Einmischung Russlands in die US-Wahlen 2016 und über die mutmaßliche Justizbehinderung durch den Präsidenten gesprochen. Dem scheidenden Mueller war es offenbar sehr wichtig, Trump deutlich zu widersprechen. Der Präsident hatte wiederholt behauptet, Mullers Ermittlungen hätten ihn vom Vorwurf der Justizbehinderung vollständig entlastet. Wenn wir mit Zuversicht hätten sagen können, dass der Präsident keine Straftat begangen hat, hätten wir dies genauso gesagt. Wir haben gerade nicht entschieden, ob der Präsident eine Straftat begangen hat. Mueller bleibt dabei. Es gab konkrete Hinweise auf Versuche des Präsidenten, die Ermittlungen zu beeinflussen, zu behindern oder gar zu beenden. Es sei jedoch gängige Praxis im Justizministerium, dass man einen amtierenden Präsidenten nicht anklagen dürfe. Das sei verfassungswidrig. Der Präsident reagiert prompt. Trump twittert, nichts Neues aus dem Mueller-Bericht. Es gab nur unzureichende Beweise und dann gilt eine Person in unserem Land als unschuldig. Der Fall ist abgeschlossen. Danke. Einspruch rufen die Demokraten. Sie begreifen Mullers Stellungnahme als Ermunterung, die Ermittlungen gegen den Präsidenten fortzuführen. Es ist nun Sache des Kongresses, zu reagieren auf die Straftaten, Lügen und anderen Verfehlungen von Präsident Trump. Das werden wir tun. Keiner, nicht mal der US-Präsident, steht über dem Gesetz. Robert Mueller betonte vor seinem Abgang, dass er nicht vor Kongressausschüssen aussagen wolle. Was er zu sagen habe, sei alles in seinem Bericht nachzulesen.
Stefan Niemann in Washington. Mueller sagt, das war's. Was machen die Demokraten denn jetzt?
Ja, die senden ziemlich widersprüchliche Signale schon seit Veröffentlichung oder Teilveröffentlichung dieses Berichtes, also seit Tagen und Wochen schon. Sie wirken einerseits elektrisiert und kampfeslustig, andererseits aber auch untereinander heillos zerstritten. Das muss auch kein Widerspruch sein. Einig sind sich die Demokraten nämlich darin, dass die Untersuchungen gegen Trump weitergehen müssen. Die wollen jeden Stein umdrehen, um ihm eben doch noch unmoralisches oder sogar strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorzuwerfen. Da geht es um sein Firmenimperium, um seine Familie, um seine Stiftungen, um sein Finanzgebaren, auch um die Frage seiner Steuererklärung, also die Frage, ob die dreistellig hohen Millionenkredite, die er genommen hat, unter Umständen von dubiosen Leuten aus dem Ausland gedeckt wurden, ob er dadurch erpressbar sei. All das wollen die Demokraten untersuchen. Streiten tun sie aber über die Frage, ob es jetzt Zeit ist für ein richtiges Amtsenthebungsverfahren, für das Impeachment, von dem immer wieder geredet wird. Da gibt es zwei Lager bei den Demokraten. Die einen sagen, lass uns das nicht machen, dieser populistische Präsident muss abgewählt werden, sonst wird er zum politischen Märtyrer und dann ist Trump Geschichte, aber der Trumpismus geht weiter. Und die anderen sagen doch, jetzt muss man es vorantreiben, mehr Hinweise und mehr Beweise werden wir nicht kriegen, der Mann muss des Amtes enthoben werden. Da ist man sich nicht einig und das nützt am Ende natürlich vor allem einem und das ist Donald Trump.
Was halten Sie denn nach dem heutigen Tag für wahrscheinlicher, dass es tatsächlich noch zu einem Amtsenthebungsverfahren kommt oder dass Trump im nächsten Jahr wiedergewählt wird?
Naja, bis zu den Wahlen ist ja noch einige Zeit. Da können auch noch viele innen- oder außenpolitische Krisen dazwischen kommen. Aber heute brummt die Wirtschaft. Heute sind die Umfragewerte für Trumps Verhältnisse einigermaßen gut. Heute halten seine Anhänger zu ihm, verzeihen ihm alles, was andere peinlich oder irrational oder unmöglich finden. Und vergessen Sie nicht das Feld seiner Gegenkandidaten. Das sind im Moment 24 Leute, die sich bei den Demokraten um die Nominierung für die Präsidentschaftskandidatur balgen. Das teilt die Aufmerksamkeit, das teilt die Millionenspenden, die man dringend braucht für so einen Wahlkampf. Das teilt auch all das, was die Medien im Moment berichten. Trump ist da unangefochten vorne. Ich würde heute sagen, heute hat er bessere Chancen, wiedergewählt zu werden, als das Risiko hoch ist, dass er des Amtes enthoben wird.
Danke, Stefan Niemann in Washington. Der frühere britische Außenminister Boris Johnson muss sich vor Gericht verantworten. Dazu mehr in den Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Ein privater Kläger wirft ihm vor, die Öffentlichkeit vor dem Brexit-Referendum in die Irre geführt zu haben. Konkret geht es um die Behauptung, Großbritannien würde wöchentlich 350 Millionen Pfund an die EU überweisen. Ein Richter ordnete nun die Anhörung Johnsons an. Der 54-Jährige gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge der britischen Premierministerin May. In Bremen hat die Suche nach einer neuen Regierungskoalition begonnen. Die CDU, die bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag stärkste Kraft wurde, strebt nun ein Bündnis mit den Grünen an. Heute gab es erste Sondierungsgespräche. Beide Seiten werteten den Austausch als positiv. Morgen treffen sich die Grünen mit der SPD. Die wirbt für eine rot-grün-rote Koalition. Die Bundesregierung hat ihre Pläne konkretisiert, wie sie künftig gegen Cyberattacken vorgehen will. Staatliche Einrichtungen sollen nach Angriffen auf ihre Rechner erweiterte Befugnisse bekommen. Das besagt ein Konzeptpapier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. So sollen etwa Server im Ausland, die einen Angriff verüben, durch den BND stillgelegt werden dürfen. Kritik an den Plänen kommt von IT-Experten. Die Bundesbehörden könnten sich in eine Art Cyberkrieg verstricken. Die leicht schwächelnde Konjunktur zeigt erste Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit stieg die Zahl der Arbeitslosen im Mai auf rund 2,24 Millionen. Das waren 7.000 mehr als im April, aber 80.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,9%. Im Handelskonflikt mit den USA hat China einen Lieferstopp für spezielle Rohstoffe, den sogenannten seltenen Erden, angedroht. Dies versetzte die Börsen in Alarmstimmung. Einzelheiten von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Seltene Erden, das sind 17 Metalle. Sie sind unentbehrlich für Smartphones, Laptops, Motoren und Batterien, wie sie unter anderem in E-Autos gebraucht werden. Der Knackpunkt, China ist bei diesen Rohstoffen sozusagen Monopolist. Das Land liefert den USA 80% der dort benötigten seltenen Erden. Europa ist sogar zu 100% abhängig, vollständig auf Lieferungen aus China angewiesen. Bei einer Verknappung, gar einem Lieferstopp, würden die Preise in die Höhe schießen. Ein Verteilungskampf würde beginnen, der auch Deutschland treffen könnte. Denn der weltweite Bedarf nach den Rohstoffen ist weit höher als früher. Mit dem angedrohten Lieferstopp zückt China im Handelsstreit sein schärfstes Schwert.
Anderthalb Wochen nach ihrem Wahlsieg in Australien ist die liberal-konservative Regierung ins Amt eingeführt worden. Bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Canberra legte Premierminister Morrison seinen Eid ab. In Morrisons Kabinett finden sich eine Rekordzahl von 7 Frauen und der erste Minister indigener Herkunft. Ken Wyatt, zuständig für die Belange der Ureinwohner, trug bei seiner Vereidigung einen traditionellen Umhang aus Kängurufell. In Wien haben tausende Menschen Abschied von Motorsportlegende Niki Lauda genommen. Im Stephansdom wurde zum ersten Mal der Sarg eines ehemaligen Sportlers aufgebahrt. Am Requiem nahmen etwa 300 geladene Gäste teil. Nach der Trauerfeier geleiteten unter anderem die Rennfahrer Hamilton, Rosberg und Prost den Sarg des früheren Formel-1-Weltmeisters nach draußen. Lauda war vergangene Woche im Alter von 70 Jahren gestorben.
Schon als junger Mann wurde er in die ganz hohen Sphären des Pop-Himmels katapultiert. Elton John ist einer der ganz großen Superstars. Doch jenseits allen Glamours und aller Exzentrik war er immer wieder auch ein einsamer Stern, der in innerer Zerrissenheit und im Drogenrausch zu verglühen drohte. Rocketman heißt jetzt die Filmbiografie dieses Ausnahmekünstlers, die den Zuschauer durch Elton Johns Brille blicken lässt. Auf musikalische Weise gibt der Film Auskunft über ein ebenso schillerndes wie wechselvolles Leben. Morgen kommt Rocketman in unsere Kinos. Klaus Lesche hat ihn für uns schon gesehen.
Er zwängt sich ins Baseball-Glamour-Kostüm, schwingt sich samt Schläger aufs Piano und trifft auch noch den Ball. So surreal wie seine Auftritte wirkt die gesamte Karriere Elton Johns, der als Reggie Dwight geboren wird. Ein pummeliger Pianist, schwul, schüchtern, schütteres Haar. Popstars sehen irgendwie anders aus. Aber er kann singen und komponieren, die Melodien strömen aus ihm heraus. Die Texte liefert Bernie Taupin, Talente, die sich ergänzen und schätzen.
Ich mag deine Texte.
Danke. Ja, du hast mir doch dein Band geschickt. Großartig.
Talent allein genügt nicht. Für den Erfolg muss sich die graue Raupe Reggie als schillernder Schmetterling Elton entpuppen. Eine Verwandlung, die nur mit Hilfe von Kostümen gelingt. 20 Minuten vor dem Auftritt wähle ich mein Outfit. Erst dann werde ich zu Elton. Erst dann schlüpfe ich in meine Rolle. Exzentrische Kostüme sind sein Markenzeichen ebenso wichtig wie die Songs. Elton John verkörpert die Exzesse des 70er-Jahre-Pop, eine überlebensgroße Kunst- und Kultfigur, gefangen in ihren Neurosen, Sehnen und anderen Süchten, von denen die Brillensucht die bei weitem harmloseste ist. Mein Leben bestand aus gewaltigen Höhen und Tiefen mit nicht viel dazwischen. Elton John ist auch Produzent von Rocketman, klingt verdächtig, doch der Film verschweigt die zahllosen Alkohol- und Drogenabstürze nicht. Eltons Manager und Lover nimmt ihn erst für sich ein und dann aus.
Du hast einen Vertrag mit mir seit vielen Jahren. Ich kassiere meine 20% auch dann noch, wenn du dich längst umgebracht hast.
Fieser Manager, karge Kindheit, Flucht in den Glamour, Elemente, die an den Queen-Film Bohemian Rhapsody erinnern. Kein Wunder, denn der Regisseur ist der gleiche. Dexter Fletcher legt Rocketman als Musical an, mit Songs von Elton John. Eine Grundidee, die funktioniert. Fletcher baut auch viel Küchenpsychologie ein, das funktioniert weniger.
Den, als der du geboren wurdest, umbringen, damit du zu der Person werden kannst, die du sein willst.
Rocketman bietet keine tiefen psychologischen Offenbarungen, aber prachtvoll polierte Oberflächen wie diesen papageienbunten Schuh mit Hermesflügeln. Perfekt für einen Rocketman, der abheben will.
Und Claudia Kleinert, auch das Wetter hebt ab, jedenfalls die Temperaturen, oder?
Ja, Pina Atalay. Und dann landet der Sommer bei uns, zumindest am Wochenende mal für 2-3 Tage. Da wird es richtig heiß. Im Moment noch ziemlich kühle Luft bei uns, deswegen auch alles hier so grün bzw. gelb eingefärbt. Man sieht aber schon, über Spanien ist es sehr warm. Sevilla zum Beispiel über 30 Grad. Heute 35 Grad, Berlin 19 Grad. Und von dort kommt die Luft jetzt in einem großen Bogen bis zu uns. Es braucht bis zum Wochenende, bis das alles ankommt. Hinter einer Warmfront jetzt erstmal schon warme Luft. Und dann kommt die Samstag, Sonntag auch bei uns an. Und das bedeutet auch bei uns Temperaturen um die 30 Grad. Also von nicht mal ganz Frühling starten wir direkt, zumindest für ein paar Tage, in den Hochsommer. Jetzt in der Nacht sind aber noch dichte Wolken unterwegs. Im Süden, direkt am Alpenrand, regnet es auch leicht. Örtlich kann sich Nebel bilden, wo es geregnet hat tagsüber. Dann kommt erstmal ein Streifen, wo es meist sternenklar ist, bevor aus Nordwesten eben Wolken einer Warmfront kommen, die in den frühen Morgenstunden erste Tropfen bringen. Unter den Wolken Temperaturen morgen früh so 9 bis 12 Grad, sonst geht es runter auf 8 bis 4, 0 Grad sogar in den Mittelgebirgen. Morgen Vormittag starten wir mit sonnigen Abschnitten, vor allem von Sachsen runter bis ins Breisgau. Direkt am Alpenrand noch kompakte Wolken und dicht sind die Wolken auch im Nordwesten, wo es leicht regnet. Das ist aber eher so Sprüh- und Nieselregen. Im Laufe des Nachmittags dann immer noch kompakte Wolken im Norden, im Süden zunehmend sonnig und die Temperaturen steigen dann morgen Nachmittag schon im Berliner Raum auf rund 24 Grad. Sonst sind es meist 15 bis 21 Grad. Und der Wind ist vor allem nach Norden und Westen hin deutlich spürbar aus südwestlichen Richtungen in der Mittelwindstärke 4. Im Süden direkt ist er nur schwach. Dann am Freitag im Norden und Osten noch so ein paar Tropfen. Dazwischen drin auch ein bisschen Sonnenschein. Von Westen her wird es zunehmend sonniger. Das gilt vor allem für den Samstag, wo wir dann schon verbreitet Temperaturen von 25 bis im Westen sogar 30 Grad haben werden. Und so viel kann ich schon versprechen, das hält auch am Sonntag.
Sehr gut. Danke, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Jetzt diskutiert Sandra Maischberger mit ihren Gästen über den Wahlschock und fragt, haben sich die Volksparteien überlebt? Um 0 Uhr meldet sich Kirsten Gerhardt mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend.